Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio und einen wunderschönen Tag an alle, die gerade zuschauen und kein Pitbull sind. Wir gehen rein mit einer ganzen Reihe von wunderbaren Fragen, die ihr eingereicht habt. Und die erste ist so ein bisschen ein Full-Circle-Moment für mich, denn sie kommt von Julius, ING. Who's that Pokémon? Weil du Portugal als Kleinstein bezeichnet hast. Welche Pokémon sind die vier Halbfinalisten und warum? Liebe Grüße aus einer Region im westlichsten Osten. Und es gab mehrere Pokémon-Fragen von verschiedenen Leuten, unter anderem auch eine, die da lautete: Du hast letztes Jahr irgendwann gesagt, du willst nochmal in Pokémon eintauchen. Hast du es eigentlich gemacht? Und ich finde es sehr lustig, weil ich heute meinem Schwager geschrieben habe, der sehr technikaffin ist, ob er mir einen guten Emulator empfehlen könnte und wie ich an eine nicht malware verseuchte Version von Pokémon Heart Gold rankomme. Also das war so ein bisschen mein Wunschspiel für den ersten Moment mal. Und hab dann gemerkt, okay, an dem Punkt war ich anscheinend schon mal und hab die Umsetzung bisher nicht hinbekommen. Vielleicht gelingt es mir ja jetzt. Ich bin ab Montag, also dem Tag nach dem WM-Finale, 2 Wochen im Urlaub und hätte da vielleicht mal eine gute Gelegenheit, ein bisschen abzuschalten in der Welt der sogenannten Pokémon. Aber die Frage ist eine andere. Nämlich, welche Pokémon sind die vier Halbfinalisten? Dann gehen wir die Partien jeweils durch. Frankreich habe ich kurz überlegt, Mewtwo zu nehmen, weil spielen wir im Labor gemacht. Habe mich aber auch aufgrund der farblich passenden Wahl bei Le Bleu für Turtok entschieden. Disclaimer, ich verbleibe in Generation 1, in der ersten Generation der Pokémon, da das die Generation ist, wo ich mich zu Hause fühle. Turtok. Wasser ist, wie ich im Video von dem YouTuber Smith Plays Pokémon gelernt habe, OP oder auch gesagt überkräftet durch seinen Zugang zu Eisattacken, die es, lese ich hier so Informationen ab, die es sehr effektiv machen gegen 7 verschiedene Pokémon-Typen und mit Elektro nur eine ausgewiesene Schwäche haben, die allerdings zum Beispiel ausgeglichen werden kann durch die Kombination aus den Typen Wasser und Boden. Mit anderen Worten, Wasser ist wohl ziemlich, ziemlich krass unterwegs und da, finde ich, passt dann Turtok zu Frankreich doch sehr, sehr gut. Spanien, La Furia Roja hätte natürlich ein Feuer-Pokémon nahegelegt, hätte auch gut gepasst, denn ich tippe Frankreich weiter und Wasser ist sehr effektiv gegen Feuer. Aber ich habe mich tatsächlich für Sichlor entschieden, denn ich finde Sichlor, auch wenn ich mich an meine kindlichen Augen erinnere, mit denen ich auf dieses Pokémon geschaut habe, sieht spektakulär aus, sogar richtig cool mit diesen geilen Sichelarmen so, hat auch den einen oder anderen beeindruckenden Move im Repertoire. Ist für mich so ein klassisches Schlitzer-Pokémon, so habe ich das in Erinnerung. Und trotzdem muss man sagen, eigentlich viele Schwächen, ne? Ich glaube Feuer, Elektro, Flug, Gestein, Eis, also wirklich viele Schwachpunkte. Und am Ende des Tages nicht ganz so gut, wie viele denken und wie der Ruf und die Optik vielleicht nahelegt. Deswegen also Spanien und Sichlor sind da für mich eigentlich ein sehr, sehr gutes Match. Als nächstes Argentinien, da habe ich irgendein Schurken-Pokémon gebraucht zum einen und habe mich deswegen für Gengar entschieden, aber auch zum anderen, weil ich finde, im Generation 1-Kontext, in dem ich ja gespielt habe, ist Lionel Messi sozusagen das Link-Kabel, denn ohne ihn gibt es weder ein Gengar noch den WM-Pokal für Argentinien, denn das war ja eines der Pokémon, die man tauschen musste, um sie zu entwickeln. Also du konntest, ich glaube, Mashok zu Mashumai, Kadabra zu Simsala und Apollo zu Gengar nur machen über einen Tausch via Linkkabel. Dasselbe galt, glaube ich, auch für Georock und Geowatz. Und da finde ich so Messi als das personifizierte Linkkabel, der den Unterschied macht zwischen Gengar und Weltmeister, eigentlich sehr, sehr treffend. Und final, fast gespoilert, England, Nidoking. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, God save the Nidoqueen. Jetzt sind wir eben bei God save the Nidoking und genau deswegen ist das für mich auch England als Pokémon und auch, ich weiß nicht, ob es am Namen liegt, kann schon gut sein, weil das King steckt ja schon drinne. Es fühlt sich für mich auch britisch an, das Pokémon. Generell muss man sagen, Nidoking und Nidoqueen, zwei Pokémons, die relativ mies dafür waren, wie krass sie aussahen, wie krass vor allem Nidoking aussieht. Ich mag die irgendwie trotzdem. Aber ja, die konntest du ja auch irgendwie total früh im Spiel dann freischalten. Also sobald du Nidoran männlich oder weiblich entwickelt hattest zu Nidorina oder Nidorino, hast du eigentlich nur noch einen Mondstein gebraucht und bums, hattest du schon dann Nidoqueen oder Nidoking. Also vielleicht auch ganz treffend, dass die dann nicht komplett overpowered gewesen sind. Aber ja, England für mich, God save the Nidoking. So, Wir bleiben im Englischsprachigen. Max Kirchi fragt, gute Mr. McLevinstone, die deutsche U19 war bei der abgelaufenen Euro erneut richtig stark unterwegs und verlor erst im Finale gegen die übermächtig wirkenden Spanier. Das galt ja auch für die Gruppenpartie. Gerade im Hinblick auf den DFB-Umbruch unter Jürgen Klopp und die anstehende U21 Euro im kommenden Sommer, welcher Spieler aus diesem Kader, also du hast welche Spieler gefragt, Plural, ich habe es als Singular genommen, diese Frage, welcher Spieler aus dem Kader könnte beim DFB auch in Zukunft noch eine große Rolle spielen und sind vielleicht sogar Spieler mit dabei wie ein Elmaler aus dem letzten Jahrgang, die in der kommenden Saison direkt komplett durchstarten könnten. Und ich habe da Auge auf einen Spieler geworfen und habe mich da vor allem auf Durchstarten bezogen im Kontext DFB, wobei ich da glauben würde, das ist eine Wertanlage, die Minimum auf einen Horizont von 2 Jahren geht und nicht unbedingt auf 1 Jahr. Also für mich geht es dann in der Frage, wer könnte da ein Durchbruchskandidat sein, nicht nur um die reine Qualität des Spielers. Onyeka zum Beispiel mag ich sehr, sehr gerne, habe ich schon im Vorfeld der Leihsaison beim VfL Bochum positiv hervorgehoben gehabt und als möglichen Shootingstar genannt und ich freue mich auch auf ihn jetzt in der Bundesliga in Elversberg, aber es geht für mich auch eben nicht nur um die reine Qualität, sondern auch die Durchlässigkeit auf der Position im DFB-Team. Also wie groß sind die Chancen, auf einer gewissen Position durchzubrechen? Und da gibt es einfach nichts im Kontext Deutschland aktuell, was die Position des rechten Verteidigers trumpft, was ja auch schon jetzt bei der abgelaufenen Weltmeisterschaft wieder mal die Problemposition gewesen ist. Und deswegen bin ich notwendigerweise, logischerweise bei Rafael Pinto Pedrosa gelandet vom Karlsruher SC. Der ist 1,80 Meter groß, rechter Verteidiger, 18 Jahre alt, kommt aus der Karlsruher Jugend und hat jetzt, glaube ich, in der zweiten Bundesliga in den letzten 2 Spielzeiten zusammengenommen 1800 Minuten roundabout gespielt, den Großteil davon in der abgelaufenen Spielzeit. Ich habe mir aus der zweiten Liga, weil ich fand, das ist irgendwie einfach ein anderer Härtetest, eine andere Praxishärte als so ein U19-Turnier, habe mir da nochmal seine 2 Spiele angeschaut gegen Schalke und Fürth, weil er dort in beiden gestartet ist und diese Spiele in 2026 stattgefunden haben und dementsprechend noch nicht so lange zurückliegen. Ich finde, wenn ich mir jetzt ein Spiel angeschaut hätte aus 24, 25, das macht schon irgendwie einen Weltenunterschied bei einem Spieler, der noch so jung ist und noch so viel Entwicklung vor sich hat. Also diese beiden Partien sind meine Eindrücke oder darauf basieren größtenteils meine Eindrücke zu diesem Spieler. Das Positive würde ich sagen, machen wir mal zuerst. Toller First Touch, sowohl in der technischen Umsetzung als auch in der Intention. First Touch, erster Kontakt, wir nennen es mal erster Kontakt jetzt hier. Sind ja auch ein deutschsprachiges Format. Erster Kontakt, dem werde ich gleich noch widersprechen. Also nicht, dass wir ein deutschsprachiges Format sind, aber ich werde Begrifflichkeiten benutzen, die wieder ordentlich eingedeutscht, eingedenklich sind, keine Ahnung, was auch immer. Also erster Kontakt, weg vom Gegenspieler, also so, dass er sich irgendwie Platz verschafft und sich selbst zwischen Ball und Gegenspieler bringen kann. Also dieses Ball auch vielleicht gegenläufig oder gegen die Bewegung des Gegenspielers mitzunehmen, das sind alles Sachen, die macht er sehr, sehr gut. So in den Lauf mitnehmen mit dem ersten Kontakt, dass er im vollen Tempo bleiben kann, dass er kein Tempo rausnehmen muss, also einfach in der Bewegung bleibt. Erster Kontakt so, dass er ihn sich als Vorbereitung für die Flanke vorlegt, gab in den Spielen mehrere Situationen, wo Karlsruhe von der linken Seite über einen Diagonalball auf die rechte Seite auf Pedrosa verlagert hat und er mehrmals den Ball mit dem ersten Kontakt, also mit der Ballannahme, so vorgelegt hat, dass er mit dem zweiten Kontakt sofort die Flanke schlagen konnte, also einfach eine sehr saubere Umsetzung hatte. Und das knüpft auch direkt an was Nächstes Positives ran. Ich fand die Flankenqualität wirklich gut, sowohl, also besonders die hohen Flanken als auch die flachen Hereingaben. Da waren mehrere wirklich gefährliche Bälle dabei und fand, dass er da wirklich ein paar tolle Hereingaben dabei hatte. Und also von daher würde ich sagen, erster Kontakt, Flankenqualität sind definitiv 2 Dinge, die ich positiv hervorheben würde. Genauso.
Werbung.
54, 74, 90, 2010. Tja, sind das jetzt die Sportfreunde Stiller oder deine monatlichen Fixkosten? Damit du dir diese Frage im besten Fall gar nicht erst stellen musst, empfehle ich dir Finanzguru. Finanzguru, das ist sowas wie dein digitales Haushaltsbuch, mit dem du all deine Konten und Verträge in einer App verwalten kannst und das einem Vertragswerk schnell mal über den Kopf wachsen kann, das weiß bekanntlich nicht nur Clemens Fritz. Finanzguru kann dir zwar nicht dabei helfen, bessere Transferentscheidungen zu treffen, so ehrlich müssen wir sein, aber dank der automatischen Vertragserkennung von Finanzguru kannst du smarte Sparpotenziale entdecken und deine Finanzen im Alltag unkompliziert steuern. Wann verlängert sich der Vertrag mit meinem Fitnessstudio? Wie viel teurer wird mein Streaming-Anbieter zum Jahreswechsel? Gewinnt Deutschland das Achtelfinale gegen Frankreich? Moment, was? Ganz genau. Bei Finanzguru hast du neuerdings nicht nur deine Finanzen und Verträge alle auf einen Blick, sondern du kannst auch an einem WM-Tippspiel teilnehmen. Das absolut Einzige, was du dafür brauchst, ist mindestens ein verknüpftes Bankkonto. Und du wirst es schon kennen. Wo es ein Tippspiel gibt, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Im Fall von Finanzguru Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro, darunter der Hauptpreis, unterschriebene Fußballschuhe von Toni Kroos und 10.000 Euro obendrauf. Und auch wenn die WM schon läuft, hast du nach wie vor die Chance, einen der vielen Preise abzuräumen. Also, lad dir am besten jetzt gleich sofort Finanzguru runter und du kannst schon ab dem nächsten Spiel in der App mittippen. Den Link dazu, den gibt es natürlich wie immer bei uns in der Videobeschreibung. Niedriger Körperschwerpunkt, 1,80 ist da irgendwie so, finde ich, fast der Sweet Spot an Größe, wo man vernünftig groß ist, aber trotzdem in der Regel die Spieler oftmals so einen niedrigen Schwerpunkt noch haben. Gute Kontaktbalance, also bleibt gerade auch im eigenen Ballbesitz dann stabil und robust auf den Beinen. Kleiner Wendekreis, kann dann eben durch schnelle Abkappbewegungen auch mal sich aus Drucksituationen befreien und Gegenspieler abschütteln. Und das ist ein Portfolio, das er auch nutzt, um sich in engen Räumen zu behaupten, in denen er sich auch meiner Meinung nach relativ wohl fühlt, zieht mit dem Ball gerne mal diagonal ins Zentrum, schleppt ihn an ein, zwei Gegenspielern vorbei. Die Entscheidungsfindung in der Anschlussaktion passt dann oftmals nicht. Ich finde, das Timing in der Frage, wie lange halte ich den Ball eigentlich, passt oftmals nicht. Also hält ihn dann oft so lange, dass er ihn dann eben doch verliert, wo ich denken würde, dann hätte ich vielleicht eine Sekunde oder zwei früher abspielen können und dann wäre das eine bessere Aktion geworden. Aber das sind ja alles Dinge, die liegen total im Bereich dessen, was noch lernbar ist, wo er noch draufpacken kann. Wichtig ist, dass so das Temperament dafür da ist, in diese Aktion, in diese Dribblings zu gehen, nach innen zu ziehen mit Ball und dass eben auch die technischen Fertigkeiten dafür da sind, um im Prinzip sich in diesen Situationen behaupten zu können. Deswegen also Spiel im Halbraum, also diese Variabilität aus Breite besetzen und im Halbraum operieren, die ist definitiv gegeben, so ein bisschen à la Nene Brown, wie wir es jetzt auch im Kontext der WM für Deutschland gesehen haben. Und logischerweise war auch Brown für mich eigentlich so sofort der Referenzwert, den ich zu Rate gezogen habe, da ja auch der 2 Jahre nach seinem Wechsel aus der zweiten Liga aus Nürnberg nach Frankfurt sich in eine Position gearbeitet hat, wo er eben Stammspieler bei einer Fußballweltmeisterschaft für Deutschland gewesen ist. Also streng genommen 2,5 Jahre. Brown ist ja damals im Wintertransferfenster schon zur SKE gewechselt, aber nochmal für ein 1/2 Jahr zurückverliehen worden zu Nürnberg. Deswegen sage ich 2 Jahre, weil er eben ab dann, glaube ich, Sommer 24 auch erst wirklich bei der SKE aufgelaufen ist und dort gespielt hat. Man muss halt sagen, ein Unterschied ist, dass Brown zum Wechselzeitpunkt 21 war. Wenn Pedrosa diesen Sommer wechseln würde, dann wäre er noch 18, beziehungsweise bald 19, wird Ende September 19 Jahre alt. Also da liegen nochmal 2 Jahre Altersunterschied dazwischen. Wenn man auf Brown schaut und dann auch nochmal einen neuen Vergleichswert suchen möchte in Sachen Geschwindigkeit, Pedrosa in der abgelaufenen Saison gemessen worden mit 33,4 km/h Spitzengeschwindigkeit. Das ist keine Vollkatastrophe, aber das ist jetzt auch kein oder weit entfernt von einem elitären, da kommt das englische Wort, Recovery Speed. Wenn du auf einen Brown schaust, der sich jetzt schon mehrfach im Bereich oberhalb der 35 km/h, teilweise deutlich oberhalb der 35 km/h bewegt habt, das ist extrem schnell. Also da würde ich sagen, ist er nicht auf einem Level mit Nene Brown. Generell ist dann das Spiel gegen den Ball meiner Meinung nach die größte Baustelle, die Pedrosa noch mitbringt. Ich finde sein defensives Verständnis ordentlich, so hinsichtlich der Frage, wann sichere ich Tiefe ab, wann gehe ich raus? Gab gegen Schalke so einen guten Moment, wo er nicht sofort auf Aouchich rausgeschoben ist, sondern erst die Position hält, so lange bis der Schalker, der den Tiefenlauf angeboten hat, quasi ins Abseits geht und dann erst eben rausgerückt ist, weil wenn er früher rausgeht, dann macht er eben den Raum in seinem Rücken auf, führt diesen Ball in die Tiefe. Also hat dann so ein paar Momente, wo ich sage, da ist es vom Gefühl her, von der Idee, okay, was ist jetzt angezeigt, gehe ich aggressiv drauf, bleibe ich in der Position, eigentlich schon ein gutes Verständnis bewiesen. Er ist auf den ersten Metern antrittsstark genug, um da auch mal eine falsche Entscheidung zu kompensieren und wieder in die Show zu kommen. Also Antritt ist da, glaube ich, kein Thema, was man irgendwie jetzt negativ abspeichern müsste. Im Gegenteil, das sah für mich sogar sehr ordentlich aus. Die Beinarbeit im 1 gegen 1 verteidigen, da ist noch viel Luft nach oben, da muss er noch deutlich dran arbeiten, wie ich finde. Der wurde da das ein oder andere Mal auf dem falschen Fuß erwischt, was für mich vor allem daran lag, dass er oftmals, wenn es um den Abstand der beiden Füße zueinander geht, zu eng beieinander stand und dann auch beide Füße flach auf dem Boden. Und wenn du eng stehst und flach auf dem Boden, aus der Position heraus wieder schnell ins Momentum zu kommen, wenn der Spieler, der auf sich zudribbelt, zum Beispiel einen schnellen Richtungswechsel macht. Das kann dann schon mal schwierig sein, auch für einen antrittsstarken Spieler. Da gab es definitiv zwei Momente, da ist er von Aouchich schon auf eine ziemlich krasse Art und Weise eingedreht worden. Das ist auch okay, Aouchich war eindeutig zu gut für die zweite Bundesliga. Aber das ist ja trotzdem auch, wenn man jetzt perspektivisch denkt in Richtung DFB-Zukunft, mindestens mal der Standard, an dem man sich messen lassen muss. Und tatsächlich habe ich zu Nico so gesagt, wir sprechen manchmal so ein bisschen lose drüber über die Falcao-Fragen, die wir jeweils oder die der ein oder andere behandelt, habe ich gesagt, so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe einem Halbraum-Zehner dabei zugeschaut, Rechtsverteidiger zu spielen, oder das ist ein Halbraum-Zehner, der auf Rechtsverteidiger gestellt worden ist. Ganz so krass ist es nicht, weil defensiv auch gute Aspekte da sind, aber gerade im 1-1-Verteidigen würde ich sagen, muss noch eine ganze Schippe auf jeden Fall draufgepackt werden, aber dafür ist der Spieler ja auch noch jung. Also, ich finde, damit die Timeline aufgeht und eine realistische Chance hätte, sich in Richtung DFB so zu entwickeln, dass er vielleicht bei der EM 2028 schon eine wirkliche Turnieroption ist, müsste der Bundesliga-Wechsel eigentlich schon jetzt in diesem Sommer erfolgen. Und dann wäre der Verein, der mir so spontan einfallen würde, Union Berlin, weil die spielen wahrscheinlich auch unter dem neuen Trainer Lustrinelli nach wie vor noch mit Schienenspielern. Da hat Union auf der rechten Seite das Problem, dass sie einen oftmals verletzten Juranovic haben. Die haben einen mittlerweile wirklich in die Jahre gekommenen Christopher Trimmel. Und da könnte jemand gut tun, der vielleicht jung ist und viel Entwicklungspotenzial mitbringt. Und Union hat ja auch in den letzten Jahren deutlich mehr reingelehnt in den Aspekt Talentförderung und ja auch gute Erfahrungen gemacht mit Spielern, die sie aus der zweiten Bundesliga geholt haben. Ob das jetzt ein Tom Rothe war, der, glaube ich, jetzt nicht von einem Zweitligisten kam, aber zumindest sich die Sporen verdient hatte in Kiel. Ob das Stürmer Ilyanza gewesen ist, der aus Paderborn gekommen ist, also die Erfahrungswerte sind auf jeden Fall im positiven Sinne da, und Union könnte ich mir zumindest für ihn als gutes Match vorstellen, um sich dann zu entwickeln. Weiter geht's mit der nächsten Frage von Speckles 47. Moin. Diese WM wird ja schon wieder eine der 8 Mannschaften gewinnen, die schon mindestens einen anderen WM-Sieg hatte. Daher meine Frage, welches Land wird die 9. Nation, die einen WM-Pokal gewinnt, und wann denkst du, wäre es realistisch? Grüße aus der Stadt, die Soest ausgesprochen wird, aber Soest vermute ich mal, oder anders geschrieben wird, dürfte dann eben Soest sein, aka Soest, aka Soest. Also erstmal, wer sind diese anderen 8 Nationen? Oder wer sind die 8 Nationen überhaupt? Nochmal ein Recap für alle. Die bisherigen Weltmeisternationen heißen Brasilien, Deutschland, Italien, Argentinien, Frankreich, Spanien, England und Uruguay. Das sind die 8 Weltmeister. Ich kann mal die Zeitpunktsfrage vorwegnehmen. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir eine Nation sehen, die diesen Achterriegel durchbricht und einen 9. Weltmeister hinzufügt. Ich glaube, da könnten echt nochmal, also Jahrzehnte vergehen sogar. Das würde ich nicht für völlig unrealistisch, unmöglich halten, wenn man sich anschaut, wie krass einfach die Teile der Nationen, die wir hier genannt haben, mit Talenten gestackt sind. Also rede ich natürlich vor allem von Frankreich und England. Der spanische Fußball ist auch nach wie vor in einem guten Zustand. Und da muss schon einiges passieren, damit die diese Vormachtstellung verspielen und dann eine andere Nation durchdringen kann. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, was jetzt so eine zeitnahe Wachablösung abgeht. Aber wenn ich dann ein Land vorschlagen muss, muss ich sagen, gibt es für mich basierend auf dem aktuellen Ist-Zustand des internationalen Fußballs eigentlich nur eine naheliegende Antwort, und das ist natürlich Marokko. Also man könnte natürlich auch auf die XXL-Nationen der Welt schauen. Also die Länder, die einfach theoretisch eine krasse Vorteilssituation haben, ob der schieren Menge an Menschen, die ihnen potenziell zur Verfügung stehen. Da reden wir über China, über Indien, über Russland und die USA. Aber ich finde, es gibt eine gewisse Größe an Bevölkerung, ab der geht es mehr um Förderung, um Fußballkultur, als um die schiere Masse an Menschen, die dir theoretisch zur Verfügung steht. Das zeigen ja auch die Beispiele China und Indien sehr, sehr gut, die ja völlig irrelevant sind im internationalen Fußball. Brasilien ist der bevölkerungstechnisch größte Weltmeister, den wir bisher hatten, mit einer Bevölkerung von knapp über 200 Millionen Menschen. Danach kommt schon Deutschland mit den 80 Millionen. Manche danach waren ja auf jeden Fall kleiner, ich sage nicht deutlich kleiner, aber kleiner. Deswegen, das ist nicht der entscheidende Faktor. Russland hat aktuell andere Sorgen, ist auch im Fußball international relativ isoliert. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht wahnsinnig zuträglich für die entsprechende Entwicklung. Und die USA, die waren jetzt mal im Achtelfinale und das war auch ein ordentliches Turnier. Die Frage ist nur, ob die Fußball jemals so priorisieren werden, wie es wahrscheinlich nötig wäre, um nicht nur im erweiterten Spitzenkreis anzukommen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die USA so in den nächsten 10, 20 Jahren zu einer WM-Viertelfinalnation werden könnten. Aber von da bis zu, okay, die können realistisch einen Titel gewinnen, Weltmeister werden, ist es eben noch schon ein großer Schritt. Und ob sie da hinkommen mit den Hierarchien, die sie national haben, was so Popularität der Sportarten angeht, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Schauen wir nochmal ein bisschen auf Marokko gemeinsam. Marokko hat eine Bevölkerung von rund 38 Millionen Menschen, das ist schon mal sehr stabil, plus mehr als 5 Millionen Menschen mit marokkanischen Wurzeln in Europa, die allermeisten davon in Frankreich, Spanien, Belgien und den Niederlanden, danach kommt dann auch schon Deutschland, aber vor allem, wenn ich auf diese vier Nationen schaue, Frankreich, Spanien, Belgien und die Niederlande, eben auch Nationen mit sehr, sehr guten Ausbildungssystemen, von denen die Marokkaner auch jetzt schon brutal profitieren. Also wenn du auf den aktuellen oder den ja mittlerweile ehemaligen WM-Kader von Marokko schaust, die WM ist ja für Marokko vorbei, dann ist unter den 15 wertvollsten Spielern laut Transfermarkt in diesem Kader mit Unahi auf Platz 15 der erste und einzige, der auch tatsächlich in Marokko geboren ist. Die 14 Spieler vor ihm sind allesamt nicht in Marokko geboren. Ganz viele, die in Spanien aufgewachsen sind, in Frankreich, in Belgien oder eben in den Niederlanden. Also diese Diaspora-Community trägt auf jeden Fall massiv zum Erfolg der marokkanischen Nationalmannschaft bei. Ich glaube, durch die WM-Erfolge Marokkos, die es jetzt eben gab, der Viertelfinale-Einzug 26, das Halbfinale 2022, wird es mehr und mehr Spieler geben, die sich für Marokko entscheiden und gegen ihre Ausbildungsnation. Eines der jüngsten Beispiele ist zum Beispiel Rayan Bounida von Ajax Amsterdam, ein offensiver Mittelfeldspieler, der hat über 40 U-Länderspiele für Belgien gemacht und sich jetzt aber eben trotzdem für Marokko entschieden. Da liegt für mich ehrlicherweise auch nochmal eine Problematik an sich drin, wo ich nicht weiß, wie man die behebt, weil ich finde es schon so ein bisschen ja, bedenklich, wenn ein Spieler 40 U-Länderspiele für Land A macht und sich dann aber eben doch für Land B entscheidet. Ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Was machst du mit einem Spieler, der, wo dann die Ausbildungsnation vielleicht auch sagt, der ist gar nicht gut genug für uns und wir wollen ihn gar nicht haben und dann bleibt ihm nur Nation B übrig. Also es geht ja irgendwo auch in beide Richtungen, dass man eben seine Präferenzen äußern kann. Ich habe auch keine gute Lösung dafür. Ich sage nur, wenn man das so liest, auf den ersten Blick, von der ersten Intuition her, klingt es für mich erstmal ein bisschen unsauber, dass jemand 40 oder 41 Spiele macht als U-Nationalspieler für Belgien und dann aber eben sich doch für Marokko entscheidet. Und wir haben ja jetzt auch eventuell ein prominentes Beispiel in Deutschland mit Wael Moya, der sowohl für Deutschland als auch für Marokko spielen kann und wo gerade jetzt ganz frisch die Berichte darauf hindeuten, dass er sich wohl für die marokkanische Nationalmannschaft entscheiden könnte. Also einfach auch hierzulande ein Beispiel, wo das eben eventuell greift, dass sich jemand nicht für Deutschland entscheidet, sondern für Marokko, obwohl er eben im deutschen Fußball ausgebildet wurde. Marokko trägt als einer von vielen Gastgebern 2030 die Heim-WM aus. Das dürfte sicherlich auch nochmal einen Boost bedeuten für den Sport im Land. Und wenn sie es jetzt noch schaffen, mehr aus dem eigenen nationalen Pool zu schöpfen und nicht nur oder nicht so abhängig zu sein von ihrer Community, marokkanischen Community im europäischen Ausland, dann liegt da, glaube ich, extrem viel Potenzial, weil das Land ist natürlich kleiner als Deutschland bevölkerungstechnisch, ungefähr halb so groß oder weniger als halb so groß, aber trotz der Hälfte der Bevölkerung haben Deutschland und Marokko ungefähr genauso viele Menschen unter 18, was ja letztendlich der relevante Pool ist, wenn es darum geht zu schauen, okay, wie sieht die Nachwuchsförderung im Fußball aus? Das liegt natürlich einfach an der demografischen Entwicklung und daran, dass die marokkanische Bevölkerung im Schnitt deutlich jünger ist als die deutsche. Wobei auch da spannend ist als Side Note, auch hier ist der demografische Wandel in vollem Gange. Er ist einfach nur verzögert im Vergleich zu Deutschland. Die Geburtenrate in Marokko liegt laut Statista bei 2,2. Das ist mittlerweile auch nur noch knapp oberhalb der sogenannten Bestandserhaltungsgrenze von 2,1. Also man sagt, wenn die Geburtenrate 2,1 ist, dann redest du davon, dass die Bevölkerung aus sich selbst sich erhalten kann. Und da liegt Marokko auch mittlerweile nur noch knapp drüber. Also auch da gibt es einen klaren Negativtrend, aber der ist eben noch lange nicht so ausgeprägt wie in vielen europäischen Ländern. Und da ist eben auch die vergleichsweise junge Bevölkerung definitiv auch noch ein Fund, mit dem man wuchern kann. Von daher, ich sage ganz klar, Marokko ist für mich in der Theorie am besten aufgestellt von den Nationen, die noch nicht Weltmeister geworden sind. Aber für wahrscheinlich halte ich es auch bei denen im Verhältnis nicht. Ich glaube, dieses Kartell der Acht, das wird noch eine ganze Weile Bestand haben. Weiter geht's. Deutsche Rainbolt. Oder Deutsche Rainbolt. Ja, ist richtig. Schreibt folgendes. Servus. Wie lernt man am besten, ein Fußballspiel zu analysieren? Ich kann euren Ausführungen immer folgen, wenn ihr die Spielszenen erklärt, aber so etwas im Live zu erkennen, fällt mir unfassbar schwer. Gibt es Tipps, außer möglichst viele Spiele schauen, um darin besser zu werden? Allzeit frische Sonntagsbrötchen, das finde ich sehr lieb von dir. Und viele Grüße aus der Vierburgenstadt. Nee, keine Ahnung. Müsste ich raten und hätte keine Idee, also von daher verzichte ich auf den Tipp. Also, möglichst viele Spiele schauen ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Fundament und als solches quasi unabdingbar, aber greift tatsächlich auch gleichzeitig zu kurz, denn wenn man danach geht, einfach nur möglichst viele Spiele geschaut zu haben, müsste jeder Ü60-Stammtischler in meinem, also keiner, der ein Tischler ist, als Tischler arbeitet, sondern jemand, der zum Stammtisch geht, müsste jeder in meinem Dorf, der Ü60 ist, im Stammtisch chillt, Fußballexperte sein, weil das sind ganz viele, die, glaube ich, über die Jahrzehnte extrem viele Fußballspiele geschaut haben, aber diesen Expertenstatus, den würde ich bei den allermeisten dann doch in Zweifel ziehen. Und ich kann das auch aus dem Kontext Fußball lösen und in einem anderen Bereich auf mich selber münzen. Ich würde sagen, ich liebe Filme, ich bin sehr filmaffin. Ich kann mich auch drüber unterhalten, ob mich die Geschichte gepackt hat, ob ich die Botschaft, die vielleicht einem Film zugrunde lag, gut finde oder schlecht und die Umsetzung davon. Ich kann sagen, den Schauspieler finde ich cool oder nicht cool, aber auf handwerklicher Ebene einen Film bewerten zu können, das betrifft sowohl die Arbeit vor als auch hinter der Kamera, dafür habe ich keinerlei Rüstzeug und Vokabular für eine tiefergehende Analyse, weil ich mir das eben niemals angeeignet habe. Und ich finde, das ist ein sehr ähnlicher Fall zum Fußballfan sein. Wenn man das auf einer Ebene macht, wo man nie tiefer in die Materie einsteigt, dann kann man noch so viel davon gucken. Man kann dann einfach, glaube ich, ein großes faktisches Wissen anhäufen, im Sinne von einfach, dass man viele Filme kennt, viele Spieler kennt, was auch immer, Referenzen hat. Aber auf einer inhaltlichen Ebene immer noch sehr rudimentär unterwegs ist, was die Bewertung von einem Fußballspiel, von einem Fußballer oder auch von einem Film und einem Schauspieler angeht. Heißt, es ist meiner Meinung nach unabdingbar, dass man sich Leute anschaut oder von Leuten lernt, die schon mehr wissen als man selbst. Anders geht's, glaube ich, nicht. Und das Schöne ist, dafür gibt's ja heutzutage wirklich unendlich viele leichte und gut zugängliche Einstiegspunkte, die man wählen kann, um eben tiefer in die Materie einzusteigen. Also du hast auf Spielverlagerung zum Beispiel, was ja nun mal auch einfach saucool ist, dass eines ja der prominentesten Taktikforen oder Taktik-Websites, die es so gibt, dass es einfach deutschen Ursprungs ist und ja auch einfach nachweislich Leute produziert hat, die es geschafft haben, entweder als Fußballexperten zu arbeiten, als Fußballautoren wie Tobias Escher oder die es einfach auch geschafft haben, im Fußball ganz real Fuß zu fassen, wie zum Beispiel als prominentestes Beispiel wahrscheinlich René Maric, der Co-Trainer des FC Bayern, der selber auch ein Fußballbuch geschrieben hat mit Analyzing Football, was auch sehr empfehlenswert ist, aber vielleicht schon eher ein bisschen weiterführender. Jedenfalls hast du auf Spielverlagerung einfach einen Reiter mit Leseempfehlungen, wo einfach ganz viele Bücher dir vorgeschlagen werden, die auch teilweise definitiv einführender Natur sind, die man sich anschauen kann. Es gibt auf Spielverlagerungen einen Artikel, der heißt Die wichtigsten Vokabeln, wo man sich auf mehreren Seiten durchklicken kann und einen sehr guten Überblick kriegt über alle Basics, so die vier Phasen des Spiels laut Louis van Gaal, Positionen, Formationen, Anforderungsprofile, Rollen an die Positionen oder Rollen, die es innerhalb gewisser Positionen gibt. Also auch da kriegst du einen sehr, sehr guten Überblick, eine sehr gute Einführung bei Econo, E-K-K-O-N-O. Das ist keine Werbung, ist einfach nur Fakt, dass ich das selber gemacht habe. Vor einigen Jahren kriegst du für knapp 50 Euro 6 Stunden Online-Kurse auf Englisch, wo du eine Einführung kriegst in das Thema Game Model, Einführung in Team Fundamentals, also die Fundamente, die, sag mal, die fußballtaktischen Fundamente auf Teamebene, sowie auch die fußballtaktischen Fundamente auf Spielerebene, runtergebrochen auf jeweils jede einzelne Position. Das ist auch ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, wie ich finde, insgesamt für einen erschwinglichen Preis, um sich eine Grundlage zu schaffen. Auf X, ehemals Twitter, gibt es extrem viele sehr belesene, coole Accounts, denen man folgen kann, wo man automatisch klüger wird, wenn man das liest, was diese Leute da von sich geben. Früher hätte ich gesagt, geh auf mein Profil und geh einfach die Namen durch, denen ich folge. Das ist heute noch nicht mehr so leicht umsetzbar. Aber auch das ist ein Portal, wo ich sagen würde, da lohnt es sich auf jeden Fall, einen Account zu haben, weil es da viele Leute gibt, die auch einfach gute Sachen posten. Und dann nochmal final zum Thema Spiele schauen. Wenn es ums reine Lernen geht, du hast ja davon gesprochen, dass es dir unheimlich schwer fällt, die Sachen im Live zu erkennen, kann ich dir sagen, mir auch. Deswegen schaue ich auch fast gar keine Spiele live mehr. Wenn es ums reine Lernen geht, ums reine Analysieren geht und darin besser zu werden, kann ich auf jeden Fall Real Life empfehlen. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, mittlerweile würde ich sagen, schaue ich pro Bundesligaspieltag in der Regel 1 bis maximal 2 Spiele überhaupt noch live. Und das Allermeiste schaue ich mir im Real Life an, weil es einfach Situationen gibt, da passieren Dinge, auf die kannst du im Live gar nicht alle gleichzeitig achten. Und dann ist die Aktion vielleicht, wenn es ein Tor ist, siehst du die im Live einmal, dann nochmal in der Wiederholung 1 oder 2 Mal, aber auch nicht immer aus dem notwendigen Winkel oder der richtigen Perspektive. Und ich hatte das ganz häufig, dass wenn ich ein Spiel schaue, ist es für mich selbstverständlich, dass ich bei vielen Aktionen Pause drücke, zurückspule, nochmal schaue, Pause drücke, nochmal schaue, weil es teilweise einfach an 3 oder 4 verschiedenen Orten Dinge gibt, auf die ich achten möchte. Und das kann ich eben nicht, wenn ich live schaue. Deswegen ist das auf jeden Fall auch eine ganz klare Empfehlung von mir, Real Life zu schauen, weil das einfach einem mehr Möglichkeiten gibt, Dinge zu beobachten, abseits des Balles zu beobachten, was ja einfach auch extrem wichtig ist. Das ist ja einer so der Allgemeinplätze der Analyse, dass man sagt, so einer der ersten Schritte dazu, Fußball ein bisschen anders zu schauen, ist, dass man aufhört, darauf zu achten oder nur auf das zu achten, was beim Ball passiert oder rund um den Ball passiert, sondern auch das, was abseits des Balles passiert. Aber im Prinzip wären das so runtergebrochen meine Empfehlungen, dass man eben sich einen Einstieg ermöglicht über Basisliteratur, die es auf genannten Quellen sowohl in Text- als auch in Videoform definitiv gibt. Und dann eben, ja, viele Spiele schauen, sich Input von weiterhin von außen holen, auf einer sehr lebendigen Plattform im Fußballtaktikbereich wie zum Beispiel X. Und dann eben Spiele auf jeden Fall auch öfters mal im Real Life schauen, weil man da, glaube ich, mit am meisten lernen und daraus ziehen kann. Und dann gibt es natürlich noch auch einfach unterschiedliche Art und Weisen, in Spielen zu schauen. Ich kann darauf achten, was eine Mannschaft übergeordnet taktisch macht. Ich kann darauf achten, was ein einzelner Spieler macht. Also ganz viele verschiedene Perspektiven, aus denen man ein Spiel gucken kann. Ich finde auf jeden Fall, es lohnt sich, da reinzusteigen, weil ich kann sagen, immer wenn ich gefragt werde, was so eine sehr naheliegende Frage ist von Leuten, die vielleicht mit Fußball nichts zu tun haben, aber meinen Job kennen, Freunde von mir zum Beispiel, ist so eine geläufige Frage: Wird es nicht irgendwann langweilig? Hast du nicht irgendwann die Schnauze voll von Fußballspielen? Und ich kann da wirklich guten Gewissens antworten, ehrlich gesagt nicht, weil ich das Gefühl habe, so wie ich heute Fußball schaue, ist eine Riesenentwicklung dazu, wie ich vor 4 Jahren oder 5 Jahren, als wir den Podcast 50+2 zum Beispiel angefangen haben, wie ich da noch Fußball geschaut habe. Und ich finde es super geil, an mir selbst diese Entwicklung zu beobachten und möchte auf jeden Fall daran glauben, dass wenn ich in 5 Jahren, so ich das noch hoffentlich machen darf, in 5 Jahren zurückschaue auf das, wie ich heute darüber denke, dann auch wieder denke, okay, da warst du im Verhältnis auch noch recht rudimentär unterwegs. Und ich glaube einfach, nach oben ist sehr, sehr viel Entwicklungsraum und viel Luft. Und je besser man in etwas wird, desto mehr Spaß macht es. Deswegen, ich finde, das ist wirklich ein lohnender Einstieg, den ich definitiv auch empfehlen kann. Und je früher, desto besser. Das nur als Nachtrag. Ich bin mittlerweile echt teilweise sehr beeindruckt davon. Du liest teilweise, keine Ahnung, Scouting-Berichte, Shoutout an Scouting by Jaden, an den ich mich noch erinnern kann, der mal vor einer ganzen Weile in meinen DMs war, um sich so ein bisschen Input zu holen für so einen Einstieg und so erste Tipps und Empfehlungen. Und wenn ich darauf schaue, wie der sich entwickelt hat und wie jung dieser Typ noch ist, dann ist einfach Sky the Limit, ne? Also je früher man einsteigt, desto mehr Raum hat man einfach, sich zu entwickeln. Bei mir kamen die Sachen alle oftmals erst so mit Anfang, Mitte 20. Und mittlerweile hast du teilweise Teenager, die richtig stark darin sind, zu analysieren und auch Scouting-Profile zu erarbeiten. Und da merkt man auch, dass der Anspruch einfach gestiegen ist. Also wir kamen vor 5 Jahren noch mit Sachen durch, in Anführungszeichen, vielleicht auch mit Ungenauigkeiten und auch vielleicht also Fehleinschätzungen. die heute so gar nicht mehr gehen, weil einfach das Grundlevel, auf dem viele Leute unterwegs sind, die uns auch noch schauen und hören, viel, viel höher geworden ist, was ich irgendwo auch sehr, sehr spannend finde. Sehr, sehr spannend finde ich auch die nächste Frage. Seefür schreibt, Moin und Gude, welches Thema kommt dir in der Bundesliga und international aktuell viel zu kurz, wenn wir das Thema Weltmeisterschaft mal außen vor lassen? Grüße aus einer Dachgeschosswohnung. Also, es ist kein ganz neues Thema, im Gegenteil. Und es gab schon viele Punkte, an denen man das hätte größer aufdröseln können. Ich weiß auch, dass es hier bei uns in einer Calcio Berlin Schublade als größeres Themenvideo immer noch abliegt, da eher mit einem Fokus auf die Bundesliga und die Folgen für uns. Aber man kann das, glaube ich, auch deutlich breiter machen. Und für mich ist es ein Thema, was ich schon eigentlich aufdrängen würde, wenn die WM nicht alles überstrahlen würde. Der unwiderstehliche Transfersog, der von der Premier League ausgeht und in den anderen europäischen Ländern die Talente gefühlt früher und früher abgreift. Wenn man auf das schaut, was jetzt schon passiert ist, obwohl so gefühlt das Transferfenster während der WM noch gar nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat. Aston Villa, das ist noch nicht offiziell, aber die werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Johan Mansambi verpflichten vom SC Freiburg nach 58 Pflichtspielen für den Sportclub, von denen er 47 letzte Saison gemacht hat, für ein Paket rund um die 70 Millionen Euro. Das heißt so, nach einer richtig vollen Spielzeit ist dieser Spieler schon wieder weg, abgewandert nach England. Und wenn man den FC Bayern ausklammert, war auch schon von vornherein klar, das ist ein Spieler, da gibt es gar keine realistische Chance, dass der innerhalb Deutschlands wechselt, weil wir landen hier in einem Paket, das für den zweitgrößten, zweitbesten deutschen Verein eine Verdopplung des eigenen Transferrekords, Pi mal Daumen, bedeuten würde und zeigt einfach völlig unterschiedliche Möglichkeiten und Dimensionen auf. Brighton, die holen oder haben geholt Sadok Johanna, 19 Jahre alt, Flügelspieler, der für 28 Millionen Euro von AIK aus Schweden wechselt, die ihn wiederum vor einem Jahr gerade erstmal aus Nigeria überhaupt nach Europa geholt haben. Das heißt, dieser Spieler geht innerhalb von einem Jahr letztendlich aus Nigeria nach Schweden. Also ein Wechsel und dann nochmal von Schweden nach England der zweite Wechsel. Also wirklich in extremer Geschwindigkeit für eine unfassbare Summe. Ich meine, da werden plötzlich Transferrekorde pulverisiert in diesen kleineren Ligen. Das ist eigentlich unerhört, dass für einen Spieler in der schwedischen Liga 28 Millionen Euro gezahlt werden. Also völlig neue erreichte Dimensionen. Chelsea, großer Club in England, schön und gut, alles fair. Die sind in den letzten 5 Jahren in der Premier League 10., 4., 6., 12. und 3. geworden. Jetzt eben gerade in der letzten Saison Premier League 10. Die holen jetzt von Atalanta Palestra für 57 Millionen Euro und stechen damit den amtierenden italienischen Meister Inter aus, die in den letzten 5 Jahren 1., 2., 1., 3. und 2. in Italien geworden sind, also absolut konstant eine Spitzenmannschaft gewesen sind. Und es ist halt nicht mal close. Bei Inter hieß es so, da haben die sich so im Angebotsbereich bewegt, 40 Millionen plus 5 Millionen Boni. Und dann kommt einfach Chelsea und sagt, ganz ehrlich, Atalanta, bevor ihr euch totverhandelt mit Inter, diesen Knauser, hier sind 57 Millionen und der Spieler kommt zu uns. Also auch einfach wieder eine Hortung von Talent, ja bei Chelsea eh generell unfassbar ist, was da einfach an Spielern kreucht und fleucht, die da irgendwie Kaderspieler 23, 24 sind, die in anderen Ländern und Vereinen zu den absoluten Topstars eventuell gehören würden. Ipswich holen als Aufsteiger, der in den letzten 20 Jahren eine einzige Saison Premier League gespielt hat, die vorletzte war das, für 28 Millionen Euro Emerson aus Toulouse, einen 21-jährigen brasilianischen Mittelstürmer, der ist im Januar 25, also vor 1,5 Jahren, aus Brasilien in die Türkei gewechselt, im Sommer 25, also nach einem halben Jahr aus der Türkei ist grammatikalisch richtig, nach Frankreich gewechselt und jetzt im Sommer 2026 schon weiter nach England. Also im Prinzip 3 Wechsel aus Brasilien in die Türkei, aus der Türkei nach Frankreich und aus Frankreich Frankreich, England. 3 Wechsel. Innerhalb von 1,5 Jahren letztendlich, die der Spieler vollzogen hat. Newcastle, Basuma Touré, 50 Millionen Euro aus Hoffenheim. Der ist auch binnen 2 Jahren, jetzt hat er 3 Vereinswechsel durch. Sean Steuer, wenn man ihn so ausspricht, von Ajax Amsterdam, 18 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler. Der hat gerade mal 26 Pflichtspiele für Ajax gemacht. Der ist jetzt auch schon gewechselt für 23,5 Millionen Euro zu Newcastle. Und niemand verweilt mehr länger als ein, allerhöchstens zwei Jahre irgendwo, wenn er ein nennenswertes Talent ist, bis er zwangsläufig in der Premier League angekommen ist. Da bleiben die Spieler dann eben auch verharren, wenn sie das Niveau dafür haben. Aber innerhalb von maximal zwei Jahren führt gefühlt der Weg von jedem vielversprechenden Talent zwangsläufig in die Premier League. Und das hat halt mehrere Folgeeffekte bis in die kleinsten Ligen. Weil ich würde sagen, weil die Premier League den Europäern vermehrt immer noch den europäischen Top-Ligen immer früher die Spieler abnimmt, nehmen die europäischen Top-Ligen und die Europäer den kleineren europäischen Ligen und auch den nicht-europäischen Ligen auch immer früher die Talente weg. Also die Spieler wandern immer früher von dort ab, wo sie ursprünglich mal herkommen. Und was dadurch unter anderem zum Beispiel längst verloren gegangen ist, sind halt so goldene Generationen von Top-Vereinen kleinerer Fußballnationen. Also wenn man so darauf schaut und sich zurückerinnert, es gab mal Jahrzehnte, in denen waren Vereine wie Partizan Belgrad absolute Schwergewichte im europäischen Fußball. Das war, ist heute undenkbar, wäre gar nicht mehr möglich. Also die Ajax-Generation, die es 2019 mal gab, ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, weil meistens diese goldene Generation, wenn sie in der Theorie existieren würden, schon längst auseinandergepflückt worden sind, bevor sie in einem Alter ankommen, wo sie nennenswert was sportlich erreichen könnten bei ihrem Heimatverein. Und auch bei dieser Ajax-Generation gab es genau dieses eine Zeitfenster, dieses eine Champions-League-Halbfinale gegen Tottenham. Und im Sommer darauf sind dann auch schon mit De Ligt und mit Frenkie de Jong die beiden vielversprechendsten Spieler aus dieser Achse rausgekauft worden. Und das, finde ich, ist halt schade und beraubt den Fußball einfach vieler Facetten. Wir haben noch 6 Wochen Transferfenster vor uns. Und ich glaube, die heißeste Phase kommt erst nach der Weltmeisterschaft, in denen diese Liste von Spielern, die aus größeren und kleineren europäischen und nicht-europäischen Ligen in die Premier League gehen, für teilweise absurde, horrende Beträge, für zum Beispiel unsere deutschen Verhältnisse, die wird nur länger und länger werden. Und du hast in meinen Augen, also du hast eine ligenübergreifende Monopolisierung von Talent in der Premier League durch deren finanzielle Übermacht und du hast eine liga-interne Monopolisierung, zum Beispiel auch bei uns in Deutschland, durch die Jahr für Jahr zum Beispiel in der Bundesliga mehrheitlich von denselben Clubs abgegriffenen Einnahmen aus der Champions League. Das ist ja im Give or Take irgendwie immer Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, dann ist mal Stuttgart dabei oder auch mal nicht jetzt zuletzt gewesen, mal Frankfurt, aber irgendwie grob gesprochen immer so 3 von 4 Treffern hat eigentlich jeder im Vorfeld seiner Saison und das ist ja auch nochmal ein nationaler Stärkeeffekt und ich finde einfach, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass der Markt, der angeblich so kluge Markt, sich vielleicht doch nicht so toll selbst regulieren kann, weil wir einfach Auswüchse haben, die in meinen Augen dem Fußball als Gesamtsport schaden, weil wir eben sowohl ligenübergreifend Monopole haben oder das Monopol Premier League haben und dann aber auch in den Ligen selber durch die Art und Weise, wie Einnahmen strukturiert sind und aufgestellt sind im Bereich europäischer Wettbewerbe wie die Champions League zum Beispiel oder allen voran die Champions League, da liegt ja vor allem die große Kohle. Und das ist für mich ein Thema, was eigentlich längst überfällig ist, mal Brennglas zu verdienen, weil, also, wo führt das hin? Ist ja jetzt schon so, dass, wie gesagt, es ist fast nicht mehr möglich, dass vielversprechende, wirkliche Top-Talente aus einer europäischen Top-Liga, die nicht die Premier League ist, innerhalb dieser Liga wechseln, weil meistens halt dann schon durch die englischen Vereine die nationalen Top-Clubs rausgepreist werden, mit ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel dem FC Bayern München. Und das wäre ein Thema, auf das man auf jeden Fall nochmal genauer schauen kann. Ich hoffe, dass das Video, vielleicht das Themenvideo bei uns auch irgendwann nochmal kommt. Es liegt auf jeden Fall schon in der Schublade. Letzte Frage von Tayyip, BTW692. Hallo Niklas! Wie gehe ich mit dem Konflikt um, sowohl sehr interessierter und traditionsliebender Fußballfan, aber gleichzeitig auch Hoffenheim-Fan zu sein? Ich bin jetzt 20 Jahre alt und in ganz jungen Jahren Hoffenheim-Fan geworden. Ich komme aus der Heidelberger Gegend, weil ich nicht, wie wahrscheinlich die meisten, einen Traditionsverein aus der Familie an die Hand bekommen habe. Ich schaue jedes Spiel und fiebere natürlich unglaublich mit. Trotzdem bin ich mit dem Erwachsenwerden deutlich nachdenklicher geworden, sei es durch den extremen Hate, den man allein dadurch bekommt, Fan zu sein, oder dadurch, dass man anders als mit 6 Jahren tatsächlich merkt, dass im Stadion fast keine Stimmung vorhanden ist. Immer wenn ich mit Freunden, die BVB- oder Gladbach-Fans sind, ins Stadion gehe, merke ich, wie viel geiler es nochmal ist, von so unglaublich vielen Menschen umgeben zu sein, die für das Gleiche brennen wie man selbst. Deswegen werde ich dort immer extrem emotional mitgenommen. Lässt es sich vereinbaren, traditionelle Werte zu vertreten und trotzdem Fan eines Vereins zu sein, der genau das nicht ist? Und gibt es grundsätzlich zu viel Hate für Menschen wie mich, die im Grunde nichts dafür können, welchen Verein sie sich mit 4 Jahren ausgesucht haben? Viele Grüße aus der Samt- und Seidenstadt. Das reingenommen, weil es in meinen Augen eine sehr spannende Frage ist, die ja auch also nicht so klares richtig und falsch mit sich bringt, sondern für mich ganz klar irgendwie in einem Graubereich sich bewegt, weil ich stimme deinem Grundbefund zu. Ich erwarte nicht von einem 4-Jährigen, von einem 6-Jährigen, von einem 10-Jährigen, von einem 12-Jährigen, ergo ich erwarte nicht von einem Kind, dass es kritisch aufarbeitet, für welchen Verein es sich entscheidet. Denn da greift für mich immer wieder das alte Nick Hornby-Zitat: I fell in love with football as I was later to fall in love with women. Suddenly, inexplicably, uncritically, giving no thought to the pain or disruption it would bring with it. Das geht nur so. Ich glaube, die natürliche und ehrliche Art und Weise, sich in den Fußball und damit auch meistens in irgendeinen Fußballverein zu verlieben, kann fast nur in ihrer schönsten und reinsten Form auf diese kindliche Art und Weise passieren. Und deswegen kann ich dir auch vorneweg eine Sache sagen: Du wirst in deinem Leben nie wieder einen Verein so sehr lieben wie die TSG Hoffenheim. Das klingt absurd, aber es ist die Wahrheit. Du wirst keinen Verein in deinem Leben so sehr lieben können und für ihn brennen können wie für die TSG. Das ist in meinen Augen einfach ein Fakt. Ich kenne Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die im Erwachsenenalter den Verein gewechselt haben. Und für mich fühlt sich das wirklich wie eine große Performance an, denen bei ihrem neuen Fansein zuzugucken. Kurioserweise sind das 2-mal Seitenwechsel gewesen, weg vom FC Bayern hin zu objektiv weniger erfolgreichen Vereinen, einmal zu Frankfurt, einmal zu Werder Bremen. Und da, glaube ich, war ganz klar die Triebfeder, so ein bisschen auch gelangweilt vielleicht gewesen zu sein von seinem Dasein als Bayern-Fan. Aber wie ja bei dir möglicherweise auch, wenn du von deinen Erlebnissen sprichst mit Freunden im Stadion, dass jemand aus deren engen Freundeskreisen aktiver im Sinne von Stadionbesuchender Bremen und Frankfurt oder Frankfurt-Fan war und man da eben nicht nur als Gast dabei sein wollte, sondern einfach auch sagen wollte, okay, ich gehöre dazu, wenn ich damit ins Stadion fahre. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde, das fühlt sich für mich irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig an. Ich kaufe das bis heute nicht so ganz, dass das so eine authentische Leidenschaft ist, dass es nicht irgendwie auch ein Kalkül gibt, was notwendigerweise dahinter steht, wenn man als Erwachsener eben irgendwie im vollen Bewusstsein seiner geistigen Kräfte Entscheidungen trifft. Was ich schon mal positiv finde. Du interpretierst dein Fansein ja ganz offensichtlich nicht so, dass es für dich bedeutet, bis ins Idiotische herein jede Facette, jeden Aspekt, jede Entscheidung deines Vereins verteidigen zu müssen. Das stört mich generell, muss ich sagen, an der Idee vom Fansein, die in meinen Augen manche Leute einfach haben, dass es für die bedeutet, dass sie daraus so eine blinde Loyalität ableiten, jede Kritik abgewehrt werden muss und mein Verein kann nichts falsch machen, an meinem Verein gibt es nichts zu kritteln. Gibt es ja an jedem Verein mittlerweile. Ich glaube, Fußballfan, moderner Fußballfan eines Profivereins zu sein, bedeutet eigentlich mittlerweile zwangsläufig, sich einzunisten in einer kognitiven Dissonanz, weil anders geht's fast nicht mehr. Also, aber es muss möglich sein, dass ich sagen kann, ich liebe den FCK, ich wünsche mir, dass sie größtmöglichen sportlichen Erfolg haben und trotzdem ist es scheiße, dass die mit Novoline auf der Brust rumlaufen und ich schäme mich dafür ein bisschen. Das muss beides nebeneinander existieren können, in meinen Augen. Und das Gefährliche an der TSG, an deinem Verein, ist ja nicht, dass es zu viel Zulauf gibt, dass die den anderen umliegenden Vereinen in Baden-Württemberg oder wo auch immer die Fans verloren gehen, weil die alle reihenweise der TSG zulaufen. Die spielen jetzt seit 18 Jahren durchgehend Bundesliga und haben es immer noch nicht geschafft, eine robuste Fankultur auf die Beine zu stellen. Das ist ja auch ein Armutszeugnis und zeigt ja auch gleichzeitig, dass es eben so künstlich nicht einfach möglich ist, aus dem Boden zu stampfen, was ja gut ist. Der Zuschauerschnitt von Hoffenheim in der Bundesliga war nie wieder besser als im 3. Bundesliga-Jahr. Das Stadion wird jährlich mehrmals einem Demütigungsritual unterzogen und eingenommen von Auswärtsfans, die einfach Scharen und mobilisierte Massen mitbringen, die die TSG nicht aufweisen kann. Deswegen, also Hoffenheims oder die Gefahr Hoffenheim liegt ja nicht darin, dass sie so ein Magnet auf Fans sind und so viele, unendlich viele junge Leute auf sich ziehen. Das Problem Hoffenheim lässt sich in meinen Augen nur strukturell lösen, also über fußballpolitische Maßnahmen, zum Beispiel eine radikale Umverteilung der oder Andersverteilung der TV-Gelder entlang Popularität, Einschaltquote, was auch immer. Und dafür bist du ja nun mal nicht verantwortlich. Aber, das ist ein wichtiges Aber, ich finde es trotzdem gut und wichtig, also Hate sollte nicht bedeuten, persönliche Beleidigung, Bedrohung, was auch immer, aber ich finde es gut und wichtig, dass der Gegenwind ungebrochen stark bleibt, weil da geht es meiner Meinung nach schon darum, sich dieser schleichenden Normalisierung bestmöglich zu entziehen und zu widersetzen und immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, weil sonst ist die Lehre für diejenigen, die das durchgeboxt haben, die das zugelassen haben, wenn wir die Scheiße nur lang genug servieren, dann habt ihr euch irgendwann an den Geschmack gewöhnt. Gilt auch da wieder für andere Gesellschaftsbereiche, die über den Fußball hinausgehen. Und da muss man eben, glaube ich, scharf bleiben und immer wieder bereit sein zu sagen, auch nach 18 Jahren, auch nach 20 Jahren, auch nach 25 Jahren, das ist nicht normal und der Weg, wie ihr hier hingekommen seid, der war auch nicht in Ordnung. Aber meine Botschaft an dich ist, werde Mutter, bleib Hoffenheim-Fan und geißel dich dafür nicht allzu sehr. Das Leben ist ernst genug und schwer genug. Und wenn man sich im Fansein, im Fußballfansein keine Leichtigkeit mehr bewahren darf und auch keinen Widerspruch leben darf und alles muss auf moralisch einwandfreier Linie sein und es darf nichts grau sein, dann kann man die ganze Scheiße auch lassen. Also gerade der Aspekt mit der Leichtigkeit, ich finde, das sollte Fußball immer noch sein, ein Zufluchtsort, ein Ort, wo man Sachen hinter sich lassen kann und wo man nicht sich die Frage stellen muss, ob man den großen moralischen Test bestanden hat. Von daher, meine Botschaft an dich ist, bleib TSG-Fan. Ich finde es nicht gut, aber bleib TSG-Fan und ich glaube, das ist die beste Art und Weise, wie du dir selber treu bleiben kannst und das, würde ich sagen, ist eine der wichtigsten Dinge, die man im Leben so tun kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.